So, jetzt. Die Gemeinde in Korinth, das war eine charismatische Gemeinde. Jetzt vielleicht nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Da hat man ja gleich so eine Pfingstkirche vor Augen, wo vielleicht alle aufstehen mit erhobenen Händen. Aber das ist hier jetzt gar nicht gemeint. Aber die waren charismatisch. Die haben nämlich die Gaben des Geistes, waren in Korinth ganz aktiv. Die waren nicht Thema. Nach dem Gottesdienst Thema. Und es ging immer bei den Korinthern darum, wer bringt welche Gabe ein, wer darf vorne stehen, wer darf dies machen, wer darf jenes machen. Bringst du deine Gabe nicht ein? Weißt du eigentlich deine Gabe? Was, du weißt die gar nicht? Ja, seine Gabe muss man doch wissen. Ja, und warum bringst du die nicht ein? Ja, ich bringe nichts ein, weil du immer vorne stehst und weil du immer dich in den Vordergrund schiebst. Ach so, und da war richtig, da waren ständige Diskussionen und ständig war da Leben in den Geistesgaben. Geistesgaben, dass Gott wirkt durch die Gabe, die er mir geschenkt hat. Also der Heilige Geist schenkt mir eine Gabe und dadurch belebt und beschenkt er die ganze Gemeinde. Und bei den Korinthern war das ein wichtiges Thema. Wie will Gott unsere Gemeinde beschenken und lebendig machen? Ich finde es genial. Ich freue mich da, wenn ich den Korintherbrief lese und gerade die Kapitel 12, 13, 14, wo Paulus über die Geistesgaben redet, weil man merkt, bei den Korinthern ist Leben. Da ist es wichtig. Das ist absolut auf der Agenda ganz, ganz weit oben. Wer hat welche Gabe? Wer bringt die ein? Eine Gemeinde, wo Menschen ihre Gabe nicht einbringen, die ist eine relativ ruhige Gemeinde. Da passiert dann nicht viel. Gott wünscht sich lebendige Gemeinden. Und jetzt war es aber auch so, das muss man schon auch sagen, es hat ja alles oder oft eine positive und eine negative Seite. Die positive war, die Gaben, die waren lebendig. Die negative war, es war ständig Streit und Stress. Ständig. Und zwar so stark, dass diese charismatische Dynamik die Gemeinde in Korinth fast zerrissen hätte an mancher Stelle. Dass sich Gruppierungen gebildet haben. Also ich dachte, mit dir kann ich ja jetzt gar nicht. Du hast eine ganz andere Sicht, du siehst es ja ganz anders. Dir sind ja ganz andere Sachen wichtig. Und es hätte die Gemeinde fast zerrupft. Das ist das Schlechte dran. Deswegen Paulus in dem Brief eben diese drei Kapitel an die Korinther. Und er macht erstmal deutlich, jeder von euch hat Gaben bekommen. Und keiner von euch kann sagen, meine Gabe ist aber viel wichtiger als deine. Meine Gabe ist viel bedeutsamer. Meine prophetische Rede, wenn ich einen Eindruck von Gott habe, dann liege ich immer goldrichtig. Wenn du einen Eindruck von Gott hast, dann muss man echt aufpassen. Paulus sagt, jeder von euch hat Gaben. Jeder von euch hat eine ganz spezielle Gabe und keine Gabe und niemand in der Gemeinde ist nutzlos. Oder zu nichts zu gebrauchen. Wir haben ja oft diese deutsche Demut, dass ja, ich kann ja nichts so richtig. Alles ein bisschen, aber nichts so richtig. Aber das stimmt nicht. Gott hat dich eingebaut in die Gemeinde als lebendiger Stein. Und jetzt zum Beispiel, wenn jemand Autos baut, dann baut er in sein Auto sicher kein Teil ein, was nutzlos ist. Wo man sagt, das ist jetzt völlig, für die Katz braucht keiner. Jedes Teil hat eine Bedeutung. Und wer ein Auto gebaut hat, hat sich bei jedem Teil was gedacht. Ich bin gestern beim Dominik mitgefahren, ein A4, ziemlich neu, Dienstwagen. Das ist so ein Auto, da denkst du, das ist ja mehr Schnickschnack als Auto. Aber das Schöne ist, trotzdem hat jedes Teil seine Bedeutung. Auch da ist keins nutzlos. Audi würde kein Teil einbauen, was einfach nur nichts bringt. Und genauso ist es auch mit dem Leib Christi. Jeder Teil hat eine Bedeutung. Und sogar der Fingernagel hat eine Bedeutung, nicht nur zum Kratzen, zum Ritzen oder irgendwie sich irgendwo festzukrallen, sondern auch um zu fühlen. Die Fingernägel haben eine ganz wichtige Bedeutung. Wenn ich Oberfläche erfühlen will, dann brauche ich so diesen Widerstand der Fingernägel oder auch bei den Füßen, wenn ich den Untergrund, die Fingernägel haben dann eine wahnsinnig wichtige taktile Bedeutung zum Fühlen. Aber sonst, gell, denkt man, ist ja nur zum Nägellackieren für Frauen. Wie unsere Nachbarin früher immer, wenn sie sauer war auf ihre Kinder, und die war sehr oft sauer auf ihre Kinder, ich kann es erzählen, weil sie schon gestorben ist, dann hat sie immer zu ihren Kindern gesagt, du hast deinen Kopf ja auch bloß zum Haare waschen. Und ich hätte am liebsten mich gemeldet und gesagt, nein, das stimmt gar nicht, der Kopf ist ganz, ganz wichtig, aber ich habe gemerkt, die Situation ist sehr brisant, ich halte mich lieber zurück. Aber jedes Teil, sagt Paulus, dieses Körpers hat eine absolut wichtige Bedeutung. Und wir können nicht sagen, du bist jetzt wichtiger und das ist jetzt nicht so wichtig, das wäre allein rein menschlich gedacht. Aber die Korinther hatten ja die Frage, wie machen wir es denn im Gottesdienst? Wie ordnen wir das? Es muss ja irgendwelche Prinzipien, irgendwelche Regeln geben, sonst steht da jeder auf und sagt, jetzt will ich auch mal was sagen und jetzt will ich mal was singen und jetzt will ich mal dies machen. Dann ist ja absolutes Chaos. Dann kommst du am Sonntag in den Gottesdienst und weißt nicht, was auf dich wartet. Das geht ja auch nicht. Also völlige Freiheit, so nach dem Motto, der Anarchie des Geistes, geht doch auch nicht, oder? Oder Anarchie des menschlichen Willens, der spielt ja auch mal eine Rolle. Und Paulus antwortet auf die Ordnungsfrage, aber er antwortet mit einer überraschenden Antwort. Er sagt, die Ordnung müsste eigentlich, also die Ordnung vom Gottesdienst, dürfte eigentlich keine äußere Ordnung sein. Wir haben Regeln, Strukturen, wir machen einfach so einen Ablaufplan, an den muss man sich halten und wenn sich jeder dran hält, dann passt es im Gottesdienst und dann kommt auch jeder irgendwie, kann dann mitmachen, aber alles geordnet, alles, einer hat es sagen und fertig. Aber Paulus sagt, nee, das ist es nicht. Das ist vielleicht hilfreich, das kann man danach noch nachträglich hinzufügen, aber Paulus sagt, das hat ein inneres Ordnungsprinzip und dieses Ordnungsprinzip, das ist die Liebe. Das ist das Ordnungsprinzip für die Gaben. Überspitzt gesagt, wenn die Liebe regieren würde in der Gemeinde, bräuchte man gar keine Strukturen, bräuchte man überhaupt keine Ordnungen. Dann würden wir aufeinander achten. Dann wäre einer demütig dem anderen gegenüber. Dann würde der eine versuchen, den anderen höher zu stellen als sich selbst. Er würde zurückstecken. Wenn die Liebe regieren würde in der Gemeinde, das wäre gut. Jesus kann das auch. Der kann das ganze Gesetz, wir brauchen ja immer Gesetze und Ordnungen. Und Jesus kann das ganze Gesetz, kann er zusammendampfen auf diesen einen oder diese zwei Formulierungen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Da hast du schon das ganze Gesetz erfüllt. Merkt ihr was? Wir könnten uns die ganzen Ordnungen und Strukturen, die können wir uns schenken, wenn wir lieben würden. Das wird schon reichen. Oder wie Augustin das formuliert hat. Liebe und dann tue, was du willst. Völlig egal, wenn du die Liebe hast. Es ist faszinierend und darum soll es heute auch gehen, was Liebe kann. Liebe kann nämlich sehr viel. Liebe kann Menschen in tiefen Schichten verändern, wie nichts anderes einen Menschen verändern kann. Kann nur die Liebe. Das war 1999, theologisches Seminar Tabor, bin ich da aufgeschlagen. Und so die Anfangszeit in Tabor, das kann der Jonathan bestimmt bestätigen, ist immer so ein bisschen Freizeitfeeling, man lernt sich kennen, man lernt die in den höheren Semestern kennen und es ist alles noch so neu und aufregend. Und dann so langsam taucht man ein ins Studium und dann geht's richtig zur Sache. Aber so die Anfangszeit, das ist so schon ein bisschen wie Schmetterlinge im Bauch. Ja, blöder Vergleich, stimmt gar nicht eigentlich. Aber halt so christliche Freizeit, wo alles aufregend ist. Und ich weiß noch, das war ziemlich am Anfang, da war eine Andacht am Abend oder irgendwie so ein Abend, da haben wir uns getroffen, mit allen Studierenden. Und beim Rausgehen spricht mich einer, der aus den höheren Semestern spricht mich an. Und gibt mir die Hand und sagt, hallo, ich bin der sowieso, ist jetzt wurscht, wer das war. Und er sagt, ich bin froh, dass du jetzt da bist, ich freue mich richtig. Und dann sagt er zu mir, ich habe schon länger für dich gebetet. Da hätte es mich fast umgeblasen. Weil ich mir gedacht habe, der kennt mich doch gar nicht. Der weiß doch gar nichts über mich. Wie kann denn der hat die Liste angeschaut und mit dem Finger hat er einfach so drauf und hat gesagt, für den bete ich jetzt. Dem gebe ich jetzt einen Vertrauensvorschuss. Dem gebe ich jetzt schon mal meine Liebe. Und mich hat's fast umgeblasen, weil ich gemerkt habe, ich bin hier willkommen. Das Besondere war nämlich, ich habe ein bisschen gezweifelt, ob ich da überhaupt hin soll, ob das alles richtig ist, ob Gott es von mir will und so. Und da habe ich erkannt, ja, Gott hat auf mich gewartet. Und es war für mich eine ganz tiefe Erfahrung, eine Erfahrung der Liebe. Das kann Liebe. Liebe kann uns verändern in tiefen Schichten. Wie sonst gar nichts. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich diese Liebe? Vielleicht können wir eine schöne Definition finden für Liebe. Vielleicht hat jemand von euch eine schöne Definition für Liebe. Mir ist keine so richtig eingefallen. Ich habe gemerkt, die Liebe, die ist irgendwie unbegreiflich. Es gibt zwar in der Wissenschaft verschiedene Versuche, die Liebe zu verstehen und zu begreifen, aber es sind immer nur so Ausschnitte von der Liebe. Also die Biologen, die können zum Beispiel Sexualforschung machen, das ist aber auch nur ein Ausschnitt der Liebe. Ja, die gucken dann, was ist da, wie ziehen zwei Menschen sich an und was passiert da. Und man kann Sexualität sehr biologisch betrachten, habe ich gelernt, sehr nüchtern. Es gibt auch Soziologen, die beschäftigen sich mit Paarbeziehungen und auch, was so der Klebstoff von Beziehungen ist in der heutigen Zeit. Es verändert sich ja im Wandel der Zeit und so. Es ist aber auch nur ein Außen der Liebe. Weil eine Paarbeziehung ist ja noch nicht die Liebe, von der jetzt zum Beispiel die Bibel redet. Und verschiedene Wissenschaften schauen immer nur so kleine Teilbereiche an. Es gibt aber keine Wissenschaft der Liebe. Die Liebe hat mir irgendwie in die Kunst drüber geschoben, hat gesagt, kümmert ihr euch drum, wir haben da keine Ahnung von. Wir verstehen das auch gar nicht so richtig. Man hat die Liebe in die Kunst geschoben, ist doch interessant. Dabei wäre es doch interessant, Liebe wissenschaftlich zu erforschen. Ich würde die Wissenschaft die Amorologie nennen. Oder wenn man es deutsch sagen will, weil es würde immer alles Latein und sonst was, dann würde ich es nennen die Liebschaft. Die Wissenschaft der Liebe. Naja, ist schon ein bisschen belegt, der Begriff. Aber es gibt ein französisches Sprichwort, das sagt, versuche die Liebe zu verstehen und du wirst deinen Verstand verlieren. Weil die Liebe können wir nicht begreifen. Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seiner Ethik, dass es verschiedene Begriffe gibt, die versuchen, irgendwie Liebe zu definieren oder zu fassen. Und er nennt so ein paar Begriffe, die ich euch auch gerne nennen will. Na, das ist ja schön. Das funktioniert jetzt nicht, aber ist egal. Das eine ist, manche Leute sagen, Liebe ist eine Entscheidung. Ist ja auch so. Gell? Liebe ist eine Entscheidung. Ich muss mich für was entscheiden. Bonhoeffer sagt, das stimmt zwar, aber es gibt auch eine Entscheidung ohne Liebe. Genauso ist es bei, es ist eine Haltung, es ist eine positive, eine gute, freundliche Haltung dem anderen gegenüber. Und Bonhoeffer sagt, ja, das stimmt, aber es gibt auch die freundliche Haltung dem anderen gegenüber ohne die Liebe. Genauso ist es mit der Hingabe. Ja, Hingabe, wenn jemand sich restlos dem anderen verschreibt oder einer Sache verschreibt, das ist Liebe. Bonhoeffer sagt, es gibt auch Hingabe ohne Liebe. Ja, die gibt's. Genauso gibt es Leidenschaft ohne Liebe. Es gibt auch den Glauben ohne die Liebe. Vertrauen ohne Liebe. Es gibt alles ohne die Liebe. Alle menschlichen Begriffe, Liebe zu fassen, fassen das nicht. Können es nicht fassen. Und Bonhoeffer, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten, kommt dann zu dem Ergebnis, dass er sagt, aha, scheinbar ist die Liebe gar nichts Irdisches, was man so einfach begreifen kann oder wissenschaftlich erforschen kann. Die Liebe muss was Göttliches sein. Also Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist die Liebe. Deswegen tun wir uns so schwer mit der Liebe. Es ist etwas Göttliches. Ich möchte mit euch diesen Text in 1. Korinther 13 gerne angucken und möchte mit euch Vers für Vers durchgehen. Wir haben letzte Woche den gleichen Text schon angeguckt, aber was ich ein Stück weit ausgelassen habe, war dieses hohe Lied der Liebe. Die Liebe ist geduldig und freundlich. So beginnt das Ganze. Irgendwie klappt das hier immer nicht so. Und ich würde gerne mit euch das Formulierung für Formulierung durchgehen, um mit euch zu entdecken, was ist diese Liebe eigentlich? Und in Paulus geht es genauso wie vielen anderen. Er kann auch nur beschreiben, wie die Liebe ist oder wie sie nicht ist. Was er nicht machen kann, ist, die Liebe zu definieren und zu sagen, ich sage euch jetzt mal, so ist die Liebe, Punkt aus, fertig. Aber er beschreibt sie. Und er beschreibt sie im Hintergrund der korinthischen Gemeinde, den charismatischen Spannungen. Also wenn wir den Text hier lesen, Paulus hat es genau zugeschnitten auf die Korinther, auf ihre Situation, auf die Geistesgaben. Also wenn ihr den Text lest, denkt an die Gemeinde und bei dem Text dampft's und raucht's im Hintergrund. Die Liebe ist geduldig, sagt Paulus. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe hat Zeit. Bei uns muss immer alles schnell gehen. Wir haben eigentlich wenig Zeit. Es muss immer zack, zack. Und die Gefahr ist, auch mit den Gaben, die Gott einem schenkt, dass man denkt, es muss schnell gehen. Hat jemand zum Beispiel die Gabe der Seelsorge, anderen zu helfen, andere zu ermutigen? Dann können wir ja schnell denken, ja, ich rede mit dem anderen, ein Gespräch, und dann sage ich dem zack, zack, so und so könntest du es doch mal ausprobieren. Und dann wirkt es schon, dann klappt es schon, dann macht der andere schon, dann läuft er schon in der Spur. Und dann beobachten wir, dass Menschen über Jahre hinweg mit den gleichen Fragen beschäftigt sind. Machen die was falsch oder was ist denn da los? Paulus sagt, die Liebe ist geduldig. Die Liebe setzt keine Menschen unter Druck oder macht hier einen auf schnell, schnell. Und vor allem, wenn wir bei Christen die Geistesgaben sehr betonen, da steht man in dieser Gefahr. Schnell, schnell. Die Liebe ist gütig oder freundlich. Die Liebe ist das Gegenteil von Härte. Dass man jemandem mit Härte begegnet. Die Liebe ist immer freundlich dem anderen gegenüber. Die Liebe ist immer am Lächeln eigentlich. Die Liebe will immer das Beste vom anderen. Die Liebe setzt nicht unter Druck oder baut da irgendwie Spannung auf, sondern die Liebe ist freundlich. Die Liebe begegnet freundlich. Liebe kann ja auch unterdrücken, gell? Liebe kann ja auch Daumen drauf. Liebe kann auch erdrücken. Das ist dann die schlimmste Form. Nee, die Liebe, von der Paulus redet, ist einladend. Ist nicht manipulativ, auch nicht subtil manipulativ, sondern sie verbreitet einen Duft der Güte, der Herzlichkeit, der Freundlichkeit. Diese Liebe eifert nicht. Die ist nicht kämpferisch. Die kämpft nicht für ihre Sache. Und das ist ja gerade dann, wenn einem was besonders wichtig ist, ja, dann kämpft man für Dinge. Dann kommt man innerlich, dann kommt man in Rage. Dann will man was. Dann will man was verändern, dann will man was bewegen. Und wenn man gewisse Geistesgaben hat, dann möchte man gerne da was durchdrücken vielleicht. Gerade wenn man vielleicht die Gabe der Erkenntnis hat. Das ist so eine Gabe, wo ich Dinge erkenne in der Bibel, wo mir Dinge ganz klar werden. Und dann weiß ich, so ist es. Und wenn der andere das anders sieht, dann muss ich da jetzt mal kämpfen. Da muss ich zum Anwalt werden für die gute Sache. Und hab Recht. Und es ist interessant, dass man oft gar nicht so genau weiß, ob man eigentlich Recht hat oder ob der andere Recht hat. Man weiß gar oft gar nicht, ob das jetzt meine Brille ist, wie ich Bibel lese, wie ich das Ganze sehe, oder ob das wirklich die Wahrheit ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden. Wenn ihr auf der Welt verschiedene Christen besuchen würdet, würdet ihr merken, oh, jeder liest ein bisschen anders in der Bibel. Der Heilige Geist nimmt uns nicht unsere Prägungen und unsere Geschichte und auch nicht unsere Brillen, mit der wir die Welt sehen. Die haben wir, wenn wir die Bibel lesen. Und da liest der eine das und der andere liest das. Ja, wie passt jetzt das zusammen? Oh, da brauchen wir voll viel Demut. Die Liebe ist nicht kämpferisch. Ja, wir könnten uns die Köpfe einschlagen. Aber wissen wir, dass wir auf der richtigen Seite sind? Die Liebe, die prahlt nicht, sagt Paulus. Die ist nicht stolz. Wir prahlen ja manchmal gern, auch mit den Gaben, wenn wir sagen, das haben wir uns richtig gut gemacht. Das kann ich ganz toll. Wir erheben uns gern auch über andere. Wir sagen, schau mal die an. Die haben das gar nicht so drauf. Es gibt ein interessantes Phänomen. Das ist das Phänomen, dass man seine Gaben unterschätzt. Ich sage zum Beispiel, ich habe zwar eine Gabe, das ist schon eine Gabe, aber ja, Man sieht es gar nicht so. Man will es gar nicht so wahrhaben, dass es eine Gabe ist. Und eine zweite Folge, dass man eine Gabe unterschätzt, ist, dass man denkt, der andere müsste das doch genauso haben. Ist doch nichts Besonderes. Ja, ich hab zwar viel Glauben, ich habe wahnsinnig viel Vertrauen, aber es ist doch normal. Jeder Christ hat doch viel Vertrauen. Wir sind doch Christen. Warum ist der jetzt so ein Zweifler oder warum ist der jetzt da so vorsichtig? Der muss doch den gleichen Glauben haben wie ich. Oder dass ich bin vielleicht ein Beter, ich bete wahnsinnig viel. Ich denke mir, ja, wenn die in der Gemeinde mehr beten würde, da ist der so und so, der betet fast gar nicht. Ist ja kein Wunder, dass sich da nichts bewegt in der Gemeinde, wenn wir so schlechte Beter sind. Oder ich habe die Gabe der Erkenntnis und ich sage, also in der Gemeinde sind schon viele, ja, die können Abraham und Noah kaum voneinander unterscheiden. Schwierig. Ja, also wenn das ums Bibelwissen schon so bestellt ist, was für eine schwache Gemeinde. Und so könntest du mit jeder Gabe hergehen und immer bei sich selber sagen, ist ja nichts Besonderes. Und bei den anderen, ja, die müssen das doch auch haben. Bei denen stimmt was nicht. Warum nicht einfach anerkennen, ist meine Gabe. Ich bin Beter. Ich bete für die Gemeinde. Und das, was der andere zu wenig betet, oh, das lege ich nochmal oben eine Schippe drauf. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe schaut wohlwollend auf den anderen. Die Liebe will das Beste für alle. Paulus sagt, die Liebe baut auf. Und das ist die Frage von Paulus in allen Fragen des Gemeindelebens. Was erbaut die Gemeinde? Was schwächt die Gemeinde? Das ist die entscheidende Frage. Und Paulus setzt noch mal eins drauf. Er ergänzt es jetzt noch mal, weil er es scheinbar besonders wichtig findet. Sie bläht sich nicht auf. Also ist jetzt das Gleiche formuliert, nur in anderen Worten. Und da ist so das Bild im Hintergrund von so einem Blasebalg. Ja, da wird viel Luft bewegt, aber viel Lärm um nichts. Passiert wenig. Alles heiße Luft. Und manchmal blasen wir, machen viel Wind um Dinge, uns alles heiße Luft. Gar nicht wichtig. Das sind dann geistliche Blähungen. Manchmal haben wir geistliche Blähungen, die uns schaden und anderen oft sehr wehtun. Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Die Liebe überfährt nicht andere mit meiner Meinung. Die Liebe hört zu. Man kann ja, wenn man irgendwie eine Gabe hat oder was besonders gut kann und will, dann überfährt man vielleicht leicht andere. Dann ist man taktlos, dann ist man unvorsichtig. Wenn man im Namen Gottes auftritt, dann kann man sich schnell mal daneben benehmen. Und das Problem ist, dass ich andere dann gerne mal in ein schlechtes Licht stelle. Über andere schlecht rede, will ich ja nicht. Ich will ja auch nichts gesagt haben. Ich will nichts gesagt haben, aber ich sag's jetzt mal schnell. Das so und so. Taktlos. Man benimmt sich daneben, macht andere schlecht, um in einem besseren Licht darzustellen. Paulus sagt, die Liebe, die kann sich mal zurückhalten. Die Liebe kann sich beherrschen. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sucht nicht ihren eigenen Vorteil, denkt nicht bloß an sich, damit ich gut wegkomme, sondern die Liebe denkt vor allem auch an die Schwächeren unter uns. Sie versucht, die hochzuheben, die vielleicht aus meiner Warte erstmal unter mir stehen. Warum auch immer ich das denke. Den anderen zu ermutigen, den anderen zu ehren, das macht die Liebe. Die denkt nicht immer nur an sich. Hauptsache ich komme zum Zug. Die Liebe denkt auch mal, oh, ich wünsche mir so, dass der mal zum Zug kommt. Dem werde ich mal helfen, dass er zum Zug kommt. Deswegen ist die Liebe auch so, dass sie andere überrascht. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sondern sie bleibt gelassen. Die geht nicht gleich an die Decke und sie wird nicht bitter. Weil wir haben ja, in der Gemeinde ist es ja so wie überall, der andere ist mir ja oft eine Zumutung. Wird mir zugemutet. Und ich muss irgendwie damit klarkommen, mit dem, wie der andere ist. Und so ist es in der Gemeinde ja auch. Aber die Liebe, die wird nicht bitter über dem. Die Liebe vergibt. Die Liebe sucht das Gespräch. Die Liebe wird nicht bitter, wird nicht fest, wird nicht hart, wird nicht ungenießbar. Das machen wir ja manchmal, dass wir dann bitter werden. Und so Bitterkeit, die kann man auch, ja, die kann man so lang in sich tragen. Und je länger, desto mehr denkt man, ich kann die gar nicht mehr loswerden. Die Liebe zieht die Wurzel der Bitterkeit. Es gibt viele Themen, über die man bitter werden kann. Über andere Menschen, die giftig zu einem sind. Manchmal ist es auch die ganze Gemeinde, die mich bitter werden lässt, weil ich enttäuscht bin. Zum Beispiel, dass ich sage, die Gemeinde sieht mich nicht. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich habe schon oft gehört von Leuten, die sagen, irgendwie, ich gehe unter in der Masse. Man sieht mich gar nicht. Man nimmt mich nicht wahr. Und da ist oft sehr viel Wahrheit dran. Und jetzt ist spannend, wie schaffe ich es nicht, bitter zu werden? Wer kann mir helfen, meine Bitterkeit loszuwerden? Der Gemeinde vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Sie rechnet das Böse nicht zu. Diese Liebe, die vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, sondern es ist eine vergebende Liebe. Sie rechnet nicht auf und sagt, das hast du da gemacht. Und das ist ja oft in Streitigkeiten. Hat mir gestern erst wieder jemand erzählt, dann kommen die ganz alten Kamellen auf einmal wieder hoch. Weißt du noch damals? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das kommt alles wieder hoch. Die ganzen Sachen, die aufgerechnet worden sind über die Jahre hinweg. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe streicht, kann ausstreichen, ausradieren. Die Liebe ist nicht schadenfroh. Und das geschieht immer bei Recht, kein Wunder. Ja, wenn man zweimal in den Hauskreis kommt, muss man sich nicht wundern, dass man dann... Blödes Beispiel. Die Liebe ist nicht schadenfroh. Die freut sich nicht, wenn es dem anderen schlecht geht oder wenn der andere Probleme hat, sondern die freut sich, wenn es dem anderen gut geht. Wenn der andere Erfolge hat, wenn der andere Siege einfährt. Das ist ganz spannend, weil ich das schon oft bei mir gemerkt habe, dass wenn der andere irgendwie ganz viel, dem geht's vielleicht richtig gut, der hat Erfolg, dann meldet sich bei mir der Neid. Und dagegen zu steuern und zu sagen, wow, wie schön der andere hat, was weiß ich was, Tolles erlebt. Und ich freue mich von Herzen mit. Das müssen wir lernen, die Liebe kann das. Die Liebe freut sich an der Wahrheit, das gehört zusammen mit dem Schadenfroh. Nämlich schadenfroh meint auch, die Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe denkt nicht, ich habe die Wahrheit und meine Wahrheit ist richtig und wie ich die Dinge sehe, so ist es richtig, sondern die Liebe hat die Demut, sich der Wahrheit zu stellen, sich in den Scheinwerferkegel der Wahrheit reinzustellen und sich durchleuchten zu lassen. Und wenn ich mich durchleuchten lasse, dann merke ich auch, ich denke vielleicht in manchem, ich wäre besser oder hätte was Besseres oder meine Gabe wäre toller, aber eigentlich, wenn ich genau hinschaue, puh, ich doch demütig sein. Die Liebe ist da ganz schön hart. Und jetzt kommt am Ende nach diesen ganzen Nicht-Formulierungen, kommt jetzt nochmal das Finale. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles. Das ist eine Liebe, die erträgt. Das ist eine Liebe, die ist standfest. Und hier steht, sie erträgt alles. Dieses Wort alles, das kommt jetzt viermal gleich am Ende vor. Alles, das kann die Liebe. Die erträgt alles, die hält alles aus. Diese Liebe kannst du nicht umpusten. Dieser Liebe kannst du nicht schaden. Diese Liebe hält stand jeder Verletzung, jeder Ungerechtigkeit, jeder Gemeinheit. Diese Liebe hält stand sogar dem Tod. Allem, diese Liebe hält stand. Sie ist stärker. Hier steht auch im, hier könnte man auch übersetzen, das Wort ist ein bisschen zweideutig, die Liebe deckt alles zu. Das ist auch eine schöne Formulierung. Die Liebe muss nicht immer alles, da hat der den Fehler gemacht und da hat der, sondern die Liebe kann auch Dinge einfach zudecken. Sie erträgt es, sie hält es aus, indem sie einfach eine Decke über manche Dinge breitet. Nicht um die zu verschleiern und zu sagen, das darf nicht sein oder wir tun so, als wäre es nicht, sondern um den anderen zu schützen, darum geht's. Die Liebe kann andere schützen. So wie Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist so, als würde Jesus die Decke über sein Volk breiten und sagt, Vater, die ist zugedeckt, da ist gar nichts. Ganz liebevoll, wie ein Papa, der seine Kinder zudeckt. Ja, die Liebe kann das, die deckt zu. Die Liebe glaubt alles. Alles, wieder alles, unerschöpfliches Potenzial hat die Liebe. Und wenn hier steht, glaubt alles, dann heißt es nicht, die ist total dämlich, die ist irgendwie ein wenig naiv, der kannst du jeden Schmarrn erzählen, die glaubt es. Darum geht's nicht. Sondern die Liebe, die vertraut bis zum Ende. Die gibt niemanden auf. Die hofft bis zum Ende. Diese Liebe, die bleibt. Diese Liebe glaubt an Gottes Möglichkeiten, dass Gott zum Ziel kommt. Diese Liebe schaut den anderen an und egal in welcher Situation der andere ist, sie hofft und sie glaubt. Johannes Calvin, der Reformator, der hat mal zu dem Text Folgendes formuliert. Lieber sollten wir uns in gütigem Vertrauen einer Täuschung aussetzen, als gegen den Bruder oder die Schwester einen hässlichen Verdacht hegen. Lieber sollen wir uns täuschen lassen, aber das Gute im anderen glauben, als hässlichen Verdacht zu hegen. Mich hat es sehr bewegt, weil wir haben oft hässliche Verdachtsmomente anderen Menschen gegenüber. Wir wissen schon, was der andere denkt oder wie der das sieht, bevor wir uns mit ihm unterhalten haben. Die Liebe hofft alles, sie duldet alles. Es ist keine Liebe, die schnell verpufft, die mal kurz da ist und dann ist er wieder weg. Es ist eine Liebe, die jede Gemeinheit, jede Verletzung, jede Ungerechtigkeit, jeden Streit überlebt. Und das Schöne an dieser Liebe ist, man könnte so meinen, oder wir denken oft, so Liebe ist so was Passives. Liebe ist so was, das ist halt da oder es ist halt nicht da. Das kommt zu mir oder ist halt gerade nicht. Aber die Liebe, von der Paulus hier redet, wo es ja um die Gemeinde geht, wo es dampft und raucht, ist eine Liebe, die aktiv ist, die handelt, die ständig am Machen ist, die ständig Neues schafft, die ständig attackiert ist und sich dann wieder aufrappelt und wieder weitermacht. Wie so ein Stehaufmännchen. Diese Liebe, die kannst du nicht umhauen. Die ist stark. Jetzt kommt die Abschlussfrage. Wie kommen wir denn zu dieser Liebe? Vielleicht geht es euch auch so, man liest es so und denkt sich, oh wei, oh wei, oh wei. Da sind so manche Punkte, ui, da schneide ich schlecht ab, da hätte ich gern mehr, aber ich schaffe das nicht. Wie bekommen wir denn diese Liebe, die ist so für mich zumindest, die unerreichbar, das ist wie, als müsste ich da zum Mond, so weit weg ist diese Liebe für mich, weil ich weiß, die habe ich, ja gut, in Ansätzen, gell? Vielleicht habe ich die schon. Aber dieses, er duldet alles, hofft alles, glaubt alles. Wie komme ich zu dieser Liebe? Wie geschieht es, dass diese Liebe in mir ist? Dass ich so in die Gemeinde gehe mit dieser Liebe? Dass ich nicht zuerst frage, wo sind jetzt die Ordnungen und die Satzungen, sondern dass ich zuerst den anderen liebe. Wie geht denn das? Und jetzt zum Ende kommt das Evangelium, das in dem Text schon drinsteckt. Die gute Nachricht, die beste Botschaft, die schönste Schlagzeile, die es gibt. Und ich möchte Dietrich Bonhoeffer nochmal sprechen lassen. Er sagt, Gott liebt den Menschen. Gott liebt die Welt. Nicht einen idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er ist. Nicht eine Idealwelt, sondern eine wirkliche Welt. Ich habe euch Fotos mitgebracht. Ihr könnt es nicht sehen, ist auch gut so. Das sind Bilder von mir. Da war ich noch ganz klein und unschuldig. Hier bin ich in die Schule gekommen, war ich nicht mehr ganz unschuldig, aber sieht so aus, da gucke ich ganz brav auf jeden Fall. Genau, das ist ein bisschen später, das war in Mehring in der Gemeinde. Ja, da verkündigen wir gerade, dass wir ein Kind kriegen, glaube ich, dass Caro schwanger ist. Wir denken oft, Gott würde uns schon lieben, aber er liebt das Bild von uns. So das perfekte Hochglanzfoto. Hochglanzfoto Jochen, so könnte er sein. So sieht er gut aus. Wow. Und wisst ihr, was Schönes? Gott interessiert sich überhaupt nicht für unsere Fotos, für irgendwelche Bilder, für irgendwelche Idealdinger. Gott liebt dich so, wie du bist. So wie du dastehst oder sitzt, mit all deinen Fehlern und Falten, mit all deinen Lebensschwächen, die du nicht los wirst, die können wir auch zu dir. Mit manchem dunklen Geheimnis. Und Gott interessiert sich überhaupt nicht für dein Fotoalbum. Das ist ihm ziemlich wurscht. Sondern er interessiert sich für dich. Dich liebt er, so wie du bist. Ich habe gefragt, wie kommen wir zu dieser Liebe? Zu dieser Liebe, wie werde ich so jemand? Ich sage euch eins, diese Liebe ist schon da. Die ist schon da, bei dir. Gott liebt dich schon so, wie du bist. Fertig. Und diese Liebe kann uns Stück für Stück verändern. Ich möchte uns einen kurzen Moment Stille gönnen, wo du dich einfach einen Moment dieser Liebe aussetzen kannst. Und dann lese ich uns noch was vor. Während dem Gottesdienst hatte jemand den Eindruck, dass Gott hier einige ermutigen möchte. Und ich möchte daher ein paar Verse aus Jesaja 40 vorlesen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.